Schön, euch zu sehen. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, hat mir eine Kamera zugesehen und sonst keiner, beziehungsweise die Person, die dann noch an der Kamera stand. Aber es ist schon schöner, wenn man auch mal ein freundliches Lächeln entgegengeworfen bekommt. Danke. Wir starten mit einem kleinen Experiment. So sehr ich es genieße, dass jemand guckt, macht doch mal die Augen zu. Schließt mal bitte eure Augen und jetzt reisen wir gemeinsam in den Garten Eden. Kommt nicht drauf an, wie du ihn dir vorstellst, einfach das, was du bisher so kennengelernt hast, wie du dir den vorstellst, welche Bilder du vielleicht davon gesehen hast, wie er ausgesehen haben könnte. Da reisen wir jetzt hin. Und da sehen wir zwei Personen. Die eine Person ist Adam, der Mann. Und es ist diese Szene, wo wir davon lesen in der Bibel, dass er mit Gott durch den Garten spaziert. Und sie unterhalten sich über den Tag. Adam erzählt Gott, welche coolen Ecken er heute im Garten Eden entdeckt hat und bedankt sich bei Gott dafür, dass er sich so kreativ ausgetobt hat mit seiner Schöpfung. Gott lächelt, nickt, legt seinen Arm um Adams Schulter. Stopp, Augen auf. Wie sah Gott gerade in deiner Fantasie aus? Wenn es dir so geht wie mir, dann sah Gott gerade aus wie ein liebevoller alter Mann mit weißen Haaren. Wem ging es ähnlich? Traut euch. Die Leute im Fernsehen können es euch nicht sehen. Danke. Warum ist das so? Wir sollen uns doch kein Bildnis machen von Gott. Trotzdem, ich mach's mir. Und es tut mir irgendwie leid, aber irgendwie bin ich auch ein Opfer von dem, was ich einfach an Kunst gesehen habe, Zeichentrick, die man Kindern zeigt, wie das war mit der Schöpfung oder einfach meine Kinderbibel. Bei mir sah Gott aus wie ein alter Mann mit weißen Haaren. Und tatsächlich, wenn wir in die Kunstgeschichte gucken, wenn wir uns Kirchenmalereien angucken, dann wird Gott entweder in Symbolform dargestellt, oft, man kennt das, dieses Dreieck mit dem Auge, oder man weicht einfach aus und malt Jesus. Oder Gott wird als Mann gemalt. Vielleicht kennt ihr dieses Bild von Michelangelo, ziemlich männlicher Gott. Und Gott wird ja in der Bibel mit ganz verschiedenen Bildern beschrieben. Viele von denen kennt ihr bestimmt schon. Gott ist Hirte, Gott ist König, Gott ist Schöpfer, er ist Erretter, er ist Versorger. Er ist Tröster, er ist Richter, er ist Herrscher, er ist Schutz und Schild, er ist Überwinder, Helfer, Wahrheit und vieles mehr. Und jedes dieser Bilder hat seine Berechtigung, weil jedes dieser Bilder ein Stück von Gottes Wesen erklärt. Und Gott wird uns auch als Vater vorgestellt. Jesus selber nennt ihn seinen Abba, seinen Papa. Und ich bin da vor einiger Zeit auf dieses Thema gestoßen und es hat gerappelt danach bei mir, weil die Frage ist, ist deswegen Gott wirklich nur Mann und gar nicht weiblich? Ist damit das Männliche göttlicher als das Weibliche? Und jetzt sage ich euch, wo ich da dagegen gestoßen bin. Wenn Jesus vom Heiligen Geist gesprochen hat vor seinen Jüngern, dann steht das bei uns in der Lutherbibel so, dass Jesus von dem Heiligen Geist spricht. Jesus hat aber nicht Deutsch gesprochen, auch nicht Schwäbisch. Jesus hat Aramäisch gesprochen und Hebräisch. Und im Aramäischen und im Hebräischen ist das Wort für Heiliger Geist Ruach. Und Ruach hat einen weiblichen Artikel. Es ist nicht der Ruach, der heilige Ruach, sondern die heilige Ruach. Für Jesus und für seine Jünger war das klar, für Paulus auch. Und als die Ruach dann aufgeschrieben wurde, dann wurde ja das Neue Testament auf Griechisch aufgeschrieben. Und deswegen musste Ruach ins Griechische übersetzt werden. Dafür hat man dann das Wort Pneuma verwendet. Pneuma kennen wir aus der Pneumatik. Pneuma hat einen neutralen Artikel, das Geist quasi. Und als das dann nochmal weiter im Laufe der Kirchengeschichte ins Lateinische übersetzt wurde, hat man sich an Spiritus darauf geeinigt. Das ist jetzt nicht der Spiritus, das hat nichts mit Desinfektionsmittel zu tun. Das ist dieser Spiritus Sancti, den wir manchmal in den lateinischen Messen wieder entdecken. Und wir als Deutsche, geprägt von der lateinischen Sprache, sagen jetzt natürlich der Geist, der Spiritus. Und es ist ja auch normal, wenn wir eine Nachricht, wenn wir einen Text in eine andere Sprache übersetzen, dann nehmen wir natürlich auch die Artikel und die Worte aus der Sprache, die wir halt da haben. Und deswegen ist es ja völlig logisch, dass man halt dann der Geist sagt, der Heilige Geist. Aber wenn Jesus davon gesprochen hat, dann war es die Heilige Ruach. Die Dreieinigkeit besteht aus dem Vater, dem Sohn und der Heiligen Ruach. So wird uns das vorgestellt. Für messianische Juden, die ja oft noch diese Sprache von Jesus kennen, für die ist das normal. Schauen wir uns das mal an, was das mit uns macht. Vor allem mit dieser Garten-Eden-Geschichte, mit der Schöpfungsgeschichte. Wo kommt der Heilige Geist das erste Mal in der Bibel vor? Im zweiten Satz. Da heißt es in der Luther-Übersetzung, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und wenn wir uns den hebräischen Urtext angucken, ich gebe zu, ich habe Hebräisch nicht gelernt, ich vertraue auf die Literatur, die mir zur Verfügung steht, von den Leuten, die das gut können. Wenn wir in den hebräischen Urtext gucken, dann könnte man das auch übersetzen als die Ruach brütete über der Oberfläche. Oder die Ruach lag in Geburtswehen über der Oberfläche. Krass, oder? Also habe ich so noch nicht gelesen gehabt vorher. Und was das ausmacht, ganz am Anfang vom Schöpfungsbericht, wenn da etwas in Geburtswehen liegt, damit was Wunderschönes entsteht. Ich habe neulich Geburtswehen relativ live mitbekommen. Das geht ab. Das geht ab. Brüten und Geburtswehen sind beides doch eher weibliche Wörter oder werden mit dem Weiblichen in Verbindung gebracht. So sehr ich meiner Carolina manchmal in den 9 Monaten Schwangerschaft abgenommen hätte, dass sie dieses Kind tragen muss und alles, was damit verbunden ist, ich konnte es nicht tun. Und so sehr ich ihr vielleicht zumindest einen Teil von den Geburtsschmerzen abgenommen hätte, ich konnte es nicht tun. Das ist ihre Sache geblieben. Die Ruach brütet und liegt in Geburtswehen. Eine andere schöne Stelle, Jesaja 11, da bekommt das Ganze auch nochmal eine andere Note, wenn man da den Heiligen Geist mit die Ruach übersetzt. Das ist der Text, wo unter anderem auch das Kommen von Jesus angekündigt wird als prophetischer Text. Da heißt es, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm, also Jesus, wird ruhen die Ruach des Herrn, die Ruach der Weisheit und des Verstandes, die Ruach des Rates und der Stärke, die Ruach der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und bei der Stelle ist ganz interessant, dass nicht nur die Ruach an sich weiblich ist, sondern auch die Worte, mit denen die Ruach hier näher beschrieben wird, sind im Urtext weiblich. Also die Erkenntnis, der Verstand, der Rat, die Stärke, die Weisheit und die Ehrfurcht. Also, der männliche Messias, wir sind uns alle einig, Jesus war ein Mann, und die weibliche Ruach, die arbeiten da zusammen. Der Messias wird in der Kraft der Ruach kommen. Sowohl bei der Schöpfung, wo die Ruach über den Wassern schwebt oder brütet oder in Wehen liegt, als auch bei der Erlösung durch Jesus in der Kraft der heiligen Ruach, sind quasi die männliche und weibliche Seite Gottes aktiv. Gott sagt in Jesaja 66, das ist wahrscheinlich der Vers, an den die meisten zuerst denken bei diesem Thema, war die Jahreslosung 2016, ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet. Gott kann das, Gott weiß, wie das funktioniert, nicht nur, weil er die Frau geschaffen hat, weil er deswegen weiß, wie Mütter sind, weil er sie geschaffen hat, sondern weil er selber auch dieses Muttersein in sich trägt. Dass in Gott Männliches und Weibliches irgendwie zu sein scheint, sehen wir in den Schöpfungsberichten. Und die möchte ich mit uns jetzt mal genauer angucken. Warum sage ich Schöpfungsberichte? So habe ich das gelernt in meiner Ausbildung. Im ersten Kapitel haben wir den Schöpfungsbericht, wo es heißt, am ersten Tag war das, am zweiten Tag das, am dritten Tag das. Und im zweiten Schöpfungsbericht, da ist das nicht in dieser Tagesreihenfolge, aber dort haben wir dafür dann noch deutlicher, wie dann zum Beispiel diese Geschichte mit der Rippe war, wo dann die Frau aus der Rippe geschaffen wurde. Aber da kommen wir gleich dazu. Gucken wir erstmal den ersten Schöpfungsbericht an. Also 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und wenn man hier genau hinguckt, dann entdeckt man hier einen Wechsel von Einzahl in die Mehrzahl. Gott schuf den Menschen, Einzahl. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, wieder Einzahl. Als Mann und Frau schuf er sie, Mehrzahl. Aber zusammen sind sie Gottes Ebenbild. Frau und Mann sind zusammen dieser eine Mensch. Der Mann ist also nur ein Teil des Bildes Gottes und die Frau ist auch nur ein Teil des Bildes Gottes. Und damit klingt schon in diesem ersten Kapitel der Bibel, in diesem Vers schon an, dass Frau und Mann jeweils auf die Ergänzung voneinander hingeschaffen sind, auf die Ergänzung durch das andere Geschlecht. Und jetzt gucken wir in den zweiten Schöpfungsbericht, also 1. Mose Kapitel 2, kurz nach Beginn des zweiten Kapitels startet der. Da heißt es dann in Vers 7, als es um den Menschen geht, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Jetzt gucken wir nochmal ins Hebräische. Das hebräische Wort Adam kann sowohl Mann als auch Mensch bedeuten. Und das ist interessant. Da können wir jetzt mal Martin Luther ein bisschen bei seiner Übersetzungsarbeit zugucken. Er schuf den Menschen aus Staub vom Erdboden. Und wenn ich das übersetzen möchte, dann muss ich auf den Zusammenhang angucken, auf das, was steht davor, was steht danach, was könnte jetzt hier eher passen bei uns im Deutschen, wo das zwei Wörter sind, wo Mann und Mensch zwei unterschiedliche Worte sind. Und sehr konkret wird das Ganze an der Geschichte mit dieser Rippe. Bestimmt haben viele schon mal gehört, dass es irgendwie doch keine Rippe war. Schauen wir es uns mal an. Gott lässt, wir gucken jetzt nicht genau in den Text, ich versuche es euch einfach mit meinen Worten wiederzugeben. Gott lässt den Mann Adam in einen tiefen Schlaf fallen, so übersetzt es Luther. Und dann nimmt Gott eine Rippe aus Adam raus und bastelt daraus dann die Eva, seine Frau. Und weil Luther Adam mit Mann übersetzt hat, deswegen haben wir diese Geschichte auch so bildhaft in unserem Kopf. Das Wort, das hier von Luther als Rippe übersetzt wurde, heißt Selah. Und Selah kommt 39 Mal in der Bibel vor. 37 Mal wird Selah als ein tragendes Teil eines Tempels verwendet. Also, wenn dieses tragende Teil, dieses tragende Seitenteil vom Tempel weg ist, geht der Tempel kaputt. Einmal wird Selah als sowas wie eine tragende Seite eines Berges verwendet. Wenn dieses Teil, diese Seite weg ist vom Berg, dann geht der Berg kaputt. Und einmal, um die 39 voll zu machen, wird es von Luther als Rippe übersetzt. Haben wir heute Mediziner unter uns, die sich auskennen, was passiert, wenn einem Mann eine Rippe entnommen wird? Geht der Mann davon kaputt? Kommt jetzt drauf an. Kommt jetzt drauf an, ob das Ganze steril war. Aber grundsätzlich ist es möglich, davon nicht komplett kaputt zu gehen. Luther war einfach in dem Dilemma, dass er Adam mit Mann übersetzt hat und sich gedacht hat, was könnte Gott einen Seitenteil von diesem Adam rausgenommen haben, um daraus die Eva zu basteln. Und deswegen musste er also was gibt's denn sonst noch? Ein Arm vielleicht, aber für Arm gibt's ja noch mal konkretere Worte. Also, jetzt gucken wir uns das mal an, was passiert, wenn man Adam als Mensch übersetzt statt als Mann. Gott versetzt den Menschen, nicht den Mann, den Menschen, ist quasi allgemeiner gesprochen, in einen tiefen Schlaf und nimmt diesen Menschen eine tragende Seite weg, also ein ordentliches Stück. Wie auch immer dieses Stück aussieht. Ohne dieses tragende Stück hat der Mensch ein Problem, so wie ein Tempel ein Problem hat, wenn man ihn eine tragende Seite wegnimmt. Und aus dieser tragenden Seite formt Gott die Frau. Nach dieser Operation ist der Mensch nicht mehr ganz. Ihm fehlt jetzt eine Seite. Es bleibt quasi ein Teil Mensch übrig. Ein halber Mann oder so. Und deshalb ist es dann auch ganz richtig, wenn Adam danach die Frau sieht, als er aus seinem göttlichen Koma wieder erwacht und dann in Vers 23 sagt, das ist doch Bein von meinem Bein, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Ganz genau, Adam. Das ist jetzt deine bessere Hälfte, könnte man sagen. Und dann sagt Adam, zumindest nach Luther, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Text liest. Ich habe immer gelacht, jedes Mal, weil es einfach so fremd ist für uns. Wenn ich heute zu meiner Frau Männin sagen würde, würde sie, glaube ich, nicht so dankbar sein. Das ist eine komische Bezeichnung. Luther hat einfach dieses Adam konsequent weiter mit Mann übersetzt. Und er hat versucht, ein hebräisches Wortspiel, das da im hebräischen Text ist, nachzubilden im Deutschen. Und es ist ihm halb gelungen. Also da wird von Adam und Adama gesprochen. Aber da müssen wir nicht weiter reingucken. Wenn wir jetzt Adam mit Mensch übersetzen, klingt das Ganze für unsere Ohren schon etwas logischer. Dann heißt es, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Menschin nennen, weil sie vom Mensch genommen ist. Da wird jetzt eine Unterscheidung getroffen schon mal. Es gibt jetzt zwei, aber sie sind vom Mensch, der eine Mensch. Das heißt, diese Vorstellung, dass der Mann Adam alleine am Anfang da war und dann die Frau noch so als neudeutsch gesagt Backup noch dazu gebaut wurde aus einem Stück Knochen, das passt irgendwie nicht. Der Mensch, wie wir uns den auch immer vorstellen, ganz am Anfang, war eins und wurde dann von Gott geteilt. Ein tragendes Seitenteil wurde weggenommen und daraus sind Mann und Frau entstanden. Zusammen sind sie Gottes Ebenbild. Zusammen sind sie Gottes Ebenbild. Und auch hier in diesem zweiten Schöpfungsbericht merkt man, wie eng Mann und Frau doch aufeinander bezogen sind, dass Mann und Frau zusammengehören. Für die Bibel ist es also durchgängig klar, dass Gott männlich und weiblich ist, wenn er den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat und daraus Mann und Frau entstanden ist. Und die Bibel spricht von Gott in männlichen und in weiblichen Bildern. Vorwiegend männliche Bilder. Genauer habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Inwiefern das dann immer männlich ist, müsst ihr jetzt auch in die Kultur reingucken, weil das Ganze ja auch eine sehr von Männern dominierte Kultur war. Aber trotzdem taucht das Ganze auf. Drei sehr schöne Beispiele möchte ich euch zeigen. In Hosea 13, im Vers 8, da beschreibt sich Gott als eine Bärenmutter. Da heißt es, ich falle sie an wie eine Bärin, der die Jungen genommen sind und zerreiße ihnen Brust und Herz und so weiter. Ganz, ganz dreckiges Ding. Eine Bärenmutter voller Leidenschaft für ihre Kinder. Oder in Jesaja 42, Vers 14. Ich schwieg wohl eine Zeit lang, war still und hielt an mich. Nun aber will ich schreien wie eine Gebärende, will laut rufen und schreien. Ich weiß jetzt, wie das klingt. Zumindest, wie das bei meiner Frau klingt. Sehr beeindruckend. Und Gott vergleicht sich genau damit. Psalm 22, Vers 10. Da wird Gott von David als eine Art Hebamme bezeichnet. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Wir haben vier Hebammen im Josephinum mitbekommen. Keine war eine Hebamme. Das waren alles Frauen. Das ist eine weibliche Sache. Also was macht das jetzt? Was ändert sich dadurch, dass wir in Gott auch Weiblichkeit entdecken? Dass der Heilige Geist die heilige Ruach ist, die Trösterin, die uns in alle Wahrheit führt. In den 90er Jahren ist eine Vaterwelle, könnte man sagen, durch die Christenszene geschwappt. Ich war selber noch zu jung dazu. Ich vermute mal, manche von euch können sich daran erinnern. Ich habe dann die positiven Auswirkungen davon als Teenager mitbekommen. Gott wurde als der liebende Vater, als der perfekte Vater neu entdeckt. Und es wurde ganz viel darüber gepredigt in Gemeinden, auf Konferenzen. Gott war in der Zwischenzeit nicht weniger Vater gewesen. Die Bibel hatte sich nicht verändert in den Jahren davor. Und trotzdem wurde Gott neu entdeckt als der liebende Vater. Und viele Lieder, die wir singen, sind von dieser Zeit geprägt, weil das einfach bahnbrechend war für viele, dieses Vaterherz Gottes neu zu entdecken. Ähnlich war das 100 Jahre vorher mit der Pfingstbewegung. Da wurde der Heilige Geist ganz neu entdeckt und Menschen wurden plötzlich neu vom Heiligen Geist erfüllt und haben das erlebt, was in der Bibel steht, vor allem im Korintherbrief, dass Leute prophetische Eindrücke bekommen haben, dass sie Wunder erlebt haben, Wunderheilungen, dass sie in fremden Sprachen plötzlich reden konnten. Der Heilige Geist stand in der Zwischenzeit nicht weniger in der Bibel, der stand die ganze Zeit in der Bibel. Aber irgendwie ist das untergegangen und wurde dann neu entdeckt, neu entfacht. Gott hat das geschenkt. Und in den 90er Jahren war das, wie gesagt, mit Gott Vater so. Und für Christen, die Gott dann als guten, liebenden Vater vorgestellt bekommen, die selber eine Beziehung zu einem richtig guten und lieben Vater haben, zu einem biologischen Vater, für die ist das Thema vielleicht gar nicht so wichtig. Aber für die Leute, wo die Vaterbeziehung sehr angespannt war, wo es wehgetan hat, über den eigenen Vater nachzudenken, da war das entscheidend wichtig, den perfekten Vater im Himmel kennenzulernen, zu wissen, er ist mein guter Vater. Und durch diese Begegnung mit dem guten Vater konnten Leute anfangen zu heilen an dieser Stelle. Männer und Frauen konnten anfangen, ihren Vätern zu vergeben und einen Neustart zu versuchen. Diese Wiederentdeckung von Gott als Vater war wichtig für die innere Heilung von vielen Männern und Frauen. Und die Entdeckung von Gott als Mutter, von Gott mit weiblichen Anteilen in sich, könnte vielleicht noch wichtiger sein, zumindest für manche von uns. Denn die Mutterbeziehung, die geht noch tiefer. Wunden aus der Mutterbeziehung, die reichen noch tiefer in den Menschen hinein. Den Herzschlag deiner Mutter, ihre Stimme, ihren Geruch, das ist das Erste, was du mit deinen Sinnen wahrgenommen hast. Zu ihr baust du vor allen anderen eine Beziehung auf. Am Anfang weiß ein Kind nicht mal, dass es nicht die Mutter ist, sondern ein eigenes Ich. Super interessant, das mal psychologisch anzugucken. Mutter und Kind sind eins. Zumindest erlebt es das Kind so. Und wenn dann bei der Mutter irgendwas nicht passt und diese Beziehung gestört ist, dann trifft das ein Kind sehr hart. Und so wie wir alle mehr oder weniger unvollkommene Väter haben und von Gott Vater Heilung empfangen können dafür, so haben wir auch keine vollkommenen Mütter. Und das sage ich, obwohl meine beste Mutter hier vorne in der ersten Reihe sitzt. Es hat Auswirkungen, wenn deine Mutter dich vielleicht, ich weiß es nicht, von Anfang an abgelehnt hat. Oder wenn sie dich irgendwie nicht versorgen konnte, weil sie vielleicht Wochenbettdepressionen hatte. Vielleicht wurdest du im Krankenhaus von ihr getrennt. Oder später als Kind viel geschimpft und bestraft. Vielleicht hat sie dich ständig spüren lassen, dass du irgendwie zu viel bist. Auf der anderen Seite leiden manche Leute darunter, dass sie überbemuttert wurden. Dass die Mutter irgendwie nicht loslassen konnte. Dass sie ständig geklammert hat. Und diese ungelösten Konflikte mit der eigenen Mutter, die können sich später immer noch auf einen im Alltag auswirken. Das kann sich zum Beispiel auf deine Ehebeziehung auswirken oder auf deine eigene Sexualität. Und um an dieser Stelle heil werden zu können, brauchen wir, ähnlich wie bei einer schlechten Vaterbeziehung, einen positiven Bezugspunkt. Und diesen positiven Bezugspunkt, den finden wir in Gott. In Gott Vater und Gott Mutter, oder nenn es die heilige Ruach, da haben wir diesen guten Bezugspunkt. Du kannst die Unvollkommenheit von deiner Mutter ertragen lernen, wenn du die heilige Ruach einlädst, diesen Mangel zu füllen. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Leben, nach Berufung, den deine leibliche Mutter vielleicht, warum auch immer, nicht stillen konnte, den kannst du in Gott, in der heiligen Ruach stillen. Und deine Dankbarkeit und deine Achtung gegenüber deiner leiblichen Mutter, die kann dadurch auf ein tieferes Level kommen. Wenn du deine Mutter vielleicht nicht mehr entschuldigen musst oder verherrlichen auf der anderen Seite oder vielleicht tatsächlich ablehnen musst, weil du vielleicht lernst, im besten Fall ihr vom Herzen zu vergeben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ähnlich wie bei Gott Vater auch für Mütter entlastend sein kann, zu wissen, dass sie nicht dran kaputt gehen müssen, die perfekte Mutti zu sein. Gott sieht und füllt unseren Mangel. Bei ihm ist die Fülle. Mit unseren Verletzungen, mit all unseren Verletzungen, können wir zu Gott kommen. Je länger du mit Gott unterwegs bist und desto besser du ihn kennenlernst, desto umfassender du ihn kennenlernst, wirst du verschiedene Eigenschaften von Gott näher ergründen. Du wirst Gott an einigen Stellen besser verstehen. Und so wird in deinem Weg mit Gott, werden dir vielleicht unterschiedliche Titel von ihm mal wichtiger sein, dass Gott Schöpfer ist, dass er dein Retter ist, dein Versorger, dein guter Hirte, der Richter, der König, die Wahrheit und Weisheit, die Gerechtigkeit und so weiter. Und eben auch männliches und weibliches gegenüber. Es lohnt sich, eine Zeit lang sich bewusst mal mit den Seiten von Gott auseinanderzusetzen, mit denen du vielleicht bisher noch nicht so viel anfangen konntest. An den Stellen kannst du oft wachsen und noch mehr lernen von dem Reichtum, der in Gott ist. Wenn dir Gott zum Beispiel als Freund, der dir ganz nah ist, irgendwie fremd ist, weil du vor allem Gott als den Mann im Himmel mit dem erhobenen Zeigefinger kennengelernt hast, dann probier das mal aus und sprich Gott mit einem als guten Freund an in deinem Gebet. Oder andererseits, wenn dir Gott als erhabener König irgendwie fremd ist, und das ist er aber auch, davon spricht die Bibel, dann fokussier dich mal darauf eine Zeit lang. Manche erinnern sich, ich habe in einer meiner letzten Predigten erzählt, dass ich Anfang des Jahres im Kloster war. Und da hat es mich so beeindruckt, dass die katholischen Brüder immer einen Knicks machen, bevor die weitergehen in der Kirche. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich dachte, ja, von dem König verneigt man sich. Und ich gehe einfach rein und hocke mich hin und bin gespannt, was kommt. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Gott ist König. Wenn ich dran denke, mache ich einen Knicks. Das möchte ich mehr machen. Diese Ehrfurcht vor Gott kennenlernen. Und wenn du das ausprobierst, dann spür mal in dich hinein, was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Was tut sich da in meinem Glauben? Und angewendet auf unser Thema heute heißt das, dass du dein Gebet vielleicht eine Zeit lang an die heilige Ruach wendest. Nicht, weil das eine Göttin ist, sondern weil es ein Übersetzungsproblem ist. Du redest ganz normal mit dem Heiligen Geist. Und dann nimm wahr, was das in dir macht, wie es dir damit geht. Ist das eher ein Gefühl von Selbstverständlichkeit, vielleicht sogar von Heimat, das tut gut? Oder ist es dir fremd? Dann frag Gott und bitte ihn, dir zu zeigen, warum das so ist und ob er vielleicht da einen Weg mit dir gehen möchte, dass du noch tiefer in Gottes Wirklichkeit hineinwachsen kannst. probier das mal aus. Amen. Lass uns beten. Gott, wir danken dir dafür, dass in dir ein riesiger Schatz ist, dass in dir die Fülle ist, dass du alles bist, was wir brauchen. Danke, dass du mit deiner Schöpfung so kreativ warst und bist. Danke für die Schönheit darin, dass wir Gemeinschaft mit anderen Menschen brauchen und dass wir sie auch hier in der Gemeinde haben. Heiliger Geist oder Heilige Ruach, wir danken dir für diese Weite, die wir in dir entdecken können. Dass wir nicht nur einen guten Vater in Gott finden, sondern auch eine gute Mutter. Danke, dass du jeden von uns ganz arg lieb hast und dass du jeden von uns gewollt hast. Danke für allen Trost, den du schenkst und für alles Versorgen. Und wir bitten dich für die unter uns, die Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Mutter haben und darunter leiden, dass du ihnen einen Weg der Heilung und der Vergebung schenkst. Gott, wir wollen dich immer besser kennenlernen und immer besser verstehen. Und wir bitten dich, dass du uns da entgegenkommst und uns Schritt für Schritt näher an dein Herz führst. Amen.